Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute ein Mann, der inzwischen seit mehr als 30 Jahren Musik macht, der bekannt geworden ist, vor allem in den 90ern mit der Band Blumfeld und der nach längerer Pause jetzt sein drittes Soloalbum vorgelegt hat. Der Musiker Jochen Distelmeier ist da. Guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Mit welchem Lied sind Sie aufgewacht heute Morgen?
Take the A-Train, Duke Ellington.
Das wissen Sie, weil Sie es eingestellt haben oder das wissen Sie, weil es einfach so passiert ist?
Ich hatte einen Ohrwurm heute Morgen und habe es gepfiffen auf dem Weg nach draußen im Treppenhaus.
Und das ist die Frage, wenn es ein Ohrwurm ist, ist es dann per se immer ein guter Song?
Das ist eine sehr gute Frage. Bei mir ja, natürlich, klar. Meine Ohrwürmer sind alle super Songs.
Okay, alles klar. Ihre eigene Musik können Sie auch gut hören?
Ja, klar. Also muss ich ja häufiger machen. Also wenn ich es vorher schreibe und aufnehme, klar, gerne.
Hören Sie zwischen den Zeilen oder auf den Zeilen?
Generell?
Ihre eigene Musik, also gehen Sie da kritischer ran?
Ja, natürlich gehe ich kritisch bei meiner, aber ich gehe generell, also beim Musikhören höre ich immer mehrere Ebenen. Ne? Mhm. Und immer dann, wenn ich merke, dass ich jetzt bestimmte Sachen gar nicht mehr so im Blick habe, sondern mich dem mehr so hingebe, dann weiß ich, dass es sehr gute Musik ist.
Mhm. Neues Album? Dazu Geschichten aus über 30 Jahren Musikgeschäft. Jochen Distelmeier zu Gast bei uns. Da hat er gerade gesagt, wer ist das denn? Wallace Byrd, eine irische Singer-Songwriterin, die seit einigen Jahren in Berlin zu Hause ist. Grace hieß der Song, den wir da gerade gehört haben. Das sage ich für alle, die zuhören und ich sage es dem Musiker Jochen Distelmeier, der zu Gast ist im Deutschlandfunk Kultur. Hatte das Ohrwurm-Qualität für Sie?
Noch nicht, aber ich fand es sehr sympathisch, also hat mir gut gefallen.
Reden wir über Sie. Wie war der Flug 13 Jahre unterm Radar?
Ausgesprochen angenehm. Sodass ich es ein bisschen vermisse tatsächlich, auch wenn ich jetzt sehr genieße, wieder auf Tour sein zu können und ein Album draußen zu haben. Aber das war sehr, sehr angenehm, ja.
Was haben Sie gemacht?
Gearbeitet, also an dem Album gearbeitet, mir meine Gedanken gemacht, Songs geschrieben, Erfahrung gesammelt, um Songs schreiben zu können.
Das klingt so, als hätten Sie durchatmen wollen.
Nein. Durchatmen tue ich sowieso immer. Auch als Sänger ist das, glaube ich, nicht das Schlechteste, wenn man weiß, wie man durchatmet. Also mache ich sowieso. Es war aber, wie soll ich das sagen, eine andere Perspektive hat sich eröffnet auf das Leben und auf Begegnung mit Menschen.
Das ist verrückt, dass das ja in ganz vielen Bands, bei ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern irgendwann passiert ist, die sagen, das lief bis hierher so super, wir waren so erfolgreich, wir hatten viel Freude, aber jetzt reicht's mal, jetzt muss ich was anderes machen.
Das war nicht bei mir der Fall. Also es war kein bewusstes, so, ich muss jetzt irgendwie mir mal eine Auszeit nehmen. Also zwischen den Alben, die ich mache, sowohl mit Blumfeld als auch Solo, lagen eigentlich immer auch so längere Zeitstrecken. Das ist Teil meiner Arbeit oder meiner Vorstellung davon, wie ich mich auf was einstimme, um dann, wie soll ich das sagen, was ich eben meinte, in Erfahrung zu bringen und zu wissen, wovon ich eigentlich erzähle.
Um das zu erzählen, 13 Jahre seit dem letzten eigenen musikalischen Werk, muss man ja sagen, stehen wir jetzt hier zusammen und zwischendrin haben Sie gearbeitet, Sie haben gecovert, Sie haben unter anderem ein Buch geschrieben, ein Thriller. Das meine ich mit Durchatmen, mal was anderes machen?
Ach so, meinten Sie. Na, das mit dem Roman war ja eher so eine Art... Ich hatte ursprünglich gedacht, das als Album zu machen und das wurde dann aber aufgrund des Themas, mit dem ich mich beschäftigt hatte, so der Odyssee von Homer, wurde es zu komplex für ein Album und ich hatte keinen Bock auf ein Konzeptalbum oder irgendwie sowas. Und dann fielen mir so die ersten Sätze so eines Romans, wie ich dann feststellte, zu, sodass ich die Arbeiten zu dieser eigentlich angedachten Platte dann in Romanform habe.
Ne? Und dann lag der Otis irgendwann vor Ihnen.
Richtig, genau. Das fühlt sich auch eigentlich an wie ein Album, nur ohne Musik halt quasi.
Das finde ich spannend. Wie geht man denn dran als Musiker an ein reines Schriftstück, wo ich als Musiker schon weiß, ich werde es nicht auf einer Bühne noch singen können, sondern es muss einen Leser oder eine Leserin geben, die es verstehen muss, was ich da gerade aufschreibe.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass es eigentlich seit den ersten Blumenfeld-Platten gab es immer auch längere Sprechstücke auf dem Album oder bei vielen frühen Songs gesprochene Texte zur Musik. Und so war ich auch anfangs bei Otis davon ausgegangen, dass das, was bei einem Spaziergang so in den Kopf, durch den Kopf ging, dass das möglicherweise ein längeres Sprechstück für ein Album sein könnte. Mhm. Das wuchs sich dann aber schnell zu ein paar hundert Seiten aus und das war dann etwas zu lang. Aber auch auf den Lesungen war es dann eher so, dass ich mich als einen vortragenden, sängerischen Autor oder ja, Künstler da gesehen habe. Ich habe einen Großteil der Vorlesung eigentlich freisprechend, also nicht mit Manuskript, sondern ne, so wie die, wenn man so will, Sänger der griechischen Antike, um die dieser Roman eben auch kreiste, oder Leute wie John Lee Hooker frei vorgetragen haben. Also ich sah das als eine sängerische Arbeit.
Haben Sie das eigentlich jemals gemacht, dieses Impro-Singen?
Impro-Singen?
Es gibt ja Impro-Spielen, Impro-Schauspielen. Wenn Sie aus der historisch betrachtet das loben, haben Sie das selbst irgendwann mal gemacht, zu sagen, gebt mir einen Rhythmus und ich singe euch was drauf?
Ja, doch ständig. Also jetzt gerade zuletzt auch bei der Tour, die wir spielen, den zurückliegenden Konzerten gibt es so einige Stellen in Songs, wo es dann so schon fast Skat-Gesangartige, ja, eher von Melodie und Rhythmus getragene Passagen und Stellen gibt. Und manchmal ist es beim Songschreiben auch so, dass wenn noch keine Idee für einen Text da ist oder für ein Thema oder irgendwie sowas und man spielt einfach die Musik, dass man natürlich in so brambadisierenden, ne?
In was brambadisierenden?
Ja, so, wie nennt man das? Ja, also so Fantasiesprachen einfach so eine Melodie vor sich hin schon, ne? Singt oder pfeift und dann die Arbeit darin besteht, auf das, was die Musik oder die Melodiosität des Gesangs schon erzählt, zu hören. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass selbst wenn es noch keinen Text gibt für einen Song, in der Musik schon die gesamte, wenn man so will, Erzählung oder das, worum es geht, enthalten ist. Man muss eigentlich dann nur genau hinhören und dann gibt es eigentlich nur einen Text, der geschrieben werden will.
Wie hat sich denn das, was Sie erzählen, die Musik, die Sie machen, verändert seit Blumenfeld-Ende 2022?
Für mich gar nicht. Da werden viele Hörer und Hörerinnen möglicherweise widersprechen und sagen, das klang doch aber früher ganz anders. Das ist richtig. Vorher, ne, klang es vielleicht viel rockiger oder ne, voluminöser von ne, verzerrten E-Gitarren getragen mit Feedbacks und so. Ist nach wie vor eine Musikalität, auf die ich total stehe und die ich privat nach wie vor auch höre. Aber im Laufe der Jahre hat sich, wie soll ich das sagen, also es war ein Ziel, also eine Absicht von mir, eigentlich seit dem Album Blumenfeld-Album Verbotene Früchte im Songwriting auf eine Art scheinbar immer kleiner und leiser zu werden und eher mit einer feineren, wenn man so will, ne, Geste Sachen zu bespielen. Das kommt mir etwas altersgerechter und altersgemäßer vor.
Also eine ganz, ganz authentische, intuitive Entwicklung.
Richtig, genau. Vor allen Dingen intuitiv, ja.
Dieses aktuelle Album Gefühlte Wahrheiten ist im Juli rausgekommen und es gibt Musikkritikerinnen, Musikkritiker, die sagen, es sei weniger gesellschaftskritisch.
Ja, wenn die das sagen. Ja.
Wenn die das sagen, haben sie dann recht oder lachen sie tatsächlich drüber und sagen, dann hört doch richtig hin.
Ich verstehe den Punkt. Ich glaube, wir leben in Zeiten, in denen es reicht, Liebe, Songs über Liebe und Sexualität zu singen, um eine gewisse gesellschaftspolitische Position einzunehmen, aus der sich viel erklärt.
Ist es leichter, über Liebe und Sexualität zu singen, als gesellschaftskritisch zu singen? Weil Sie auch sagten, leichter zu sein, sich zu entwickeln.
Also ich glaube, dass es in dem Versuch, konkreter zu werden im Schreiben und in dem, wie man ja, Musik macht und wahrhaftig zu sein und zu bleiben, also leicht ist es durch die Musik, aber die Arbeit, es erfordert natürlich eine gewisse Konzentration oder ne, auch vielleicht Strenge sich selbst gegenüber und trotzdem aber ne, sich von der Leichtigkeit der Musik und von dem, was die Musik weiß, aus uns, sich davon, die Bereitschaft, sich davon tragen zu lassen und darauf zu vertrauen. Also die Arbeit am Schreibtisch oder in der Küche oder ja, im Studio ist nicht besonders schwierig für mich. Das Leben dahin das ist, ja, es ist, ne, Teil der Arbeit.
Das heißt, Ihre Songs entstehen auch in der Küche?
Ja, klar, überall.
Zwischen,
weil sie überall sind.
Zwischen Toast mit Erdbeermarmelade.
Ah, und nein, 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 ich habe keinen Toaster.
Es gibt keinen Toaster im Hause Distelmeier.
Nee, ich habe keinen Toaster, nee. Und Marmelade, stimmt, Marmelade habe ich auch lange nicht mehr zum Frühstück gegessen.
Dann hören wir uns doch jetzt mal an, was Sie im Juli da abgeliefert haben. Zu Gefühlte Wahrheiten gehört der Song Im Fieber von diesem aktuellen Album. Können Sie uns im Voraus schon erzählen, was Sie da beschäftigt?
Also es ist ein Liebeslied und es geht um eine Sehnsucht und eine nicht erfüllte Liebe, zu jedenfalls zu einem Zeitpunkt nicht erfüllte Liebe. Aber bezogen auf diesen Begriff, auf diese Vorstellung im Fieber, ging es mir natürlich um so einen Zusammenhang zwischen dem Fieber der Liebe, das wir empfinden, das Rauschhafte, ja, fast schon Wahnhafte, und einer, wenn man so will, dem Fieber der Welt, die uns umgibt, die Hitze, ja, die manche Leute bis zum Burnout führt, die Überhitzung der gesellschaftlichen Prozesse, die Auswirkungen auf Klimawandel und so weiter hat. Also diesen Zusammenhang, der läuft unterschwellig mit unter diesem an eine ganz spezielle Person gerichteten Liebeslied.
Dann haben wir einen roten Faden und hören Musik von Jochen Distelmeier vom aktuellen Album Gefühlte Wahrheiten im Fieber.
Und das Schicksal wie ein Schlüssel zur Seele. Lieg noch wach und spür dich im Raum, als wärst du immer noch hier. Kann ich nicht vergessen, egal welchen Weg ich auch wähle. Ich sitz Tag und Nacht alleine hier und seh dein Gesicht vor mir. Weiß nicht, ob du wiederkommst. Da die Wand an und überleg, ob ich es wirklich will. Sag, was ist oder lass mich gehen. Weiß nicht, was wird, wenn wir uns wiedersehen. Fühl den Rausch und lieb dich wie im Fieber.
Dann reden wir doch mal über den Kerl, der da im Radio ist. Im Fieber, Jochen Distelmeier, zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Also ein Liebeslied, Im Fieber. Und wir haben gerade geredet über dieses Finden, reifer werden, im Jahr 2022 ankommen, eben mit diesem Album. Hätten Sie das in den 90ern so also nicht gekonnt?
Doch, ich glaube, also ich habe es von, also aus meiner Sicht habe ich es in den 90ern auf meine Art genauso auch gekonnt. Ne? Vielleicht diese, ja, die Leichtigkeit, ne? Mhm. Das stand mir damals vielleicht noch nicht so zur Verfügung. Da war ich noch, wie soll ich das sagen? Da waren mir die Zusammenhänge der Gefühle, die uns umspielen und in uns wirken.
Sie haben sie noch nicht verstanden.
Doch, natürlich versteht man das auch, wenn man jünger ist, aber auf eine andere Art. Es ist, Ihre Frage scheint so einfach zu sein, aber sie weist so tief in das Leben hinein. Ich will es jetzt nicht unnötig verkomplizieren. Sagen wir mal so, Sie haben recht, nein, ich hätte es damals nicht so leicht gekriegt.
Nein, weil damals waren Sie ein Mitzwanziger, heute sind Sie ein Mitfünfziger.
Also ja, aber ich bin immer ganz erstaunt, wenn ich alte Stücke von früher live spiele, dass ich da Sachen schon gewusst habe, die ich erst später erlebt habe, verstehen Sie? Mhm. Also man singt ein Stück aus Anfang der 90er Jahre, frühes Blumfeld-Stück live, und ich denke, krass, das hast du damals schon gewusst. Oder irgendetwas in einem hat etwas schon gewusst. Mhm. Ne? Ich denke manchmal, dass es die Musik war oder die Musikalität, die entsteht, die das schon weiß, in Anführungsstrichen. Aber das ist eine Erfahrung, die ich häufig gemacht habe. Insofern fällt es mir schwer, das so eindeutig zu beantworten, dass man jetzt weiter wäre. Mhm. Als, ne? Man ist anders vielleicht.
Herr Diselmeier, Gefühle vertonen. Und das auf Deutsch, im Fieber, was wir gerade gehört haben. Da sind so Zeilen, draußen lodert und brennt die Welt. Ne? Sie haben gesagt, also die gesellschaftliche Überlastung gehört auch zu unserer Welt, haben wir gerade drüber gesprochen. Mir reicht nur ein Wort von dir, frag mich, was es war mit uns, wenn der Morgen kommt, lieb ich dich wieder. Das kann ja sehr schnell auch kitschig werden.
Ja, wird es ja aber nicht. Also das, die Probleme haben andere. Also ich habe das Glück gehabt, dass es bei mir eigentlich nie kitschig, jedenfalls für mich selber nicht, ne, geworden ist.
Wie schwer ist es auf Deutsch, nicht kitschig zu sein?
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt sich nur auf die deutsche Sprache bezieht. Generell habe ich den Eindruck, dass wenn man nicht wirklich in dem Gefühl ist, was man besingt oder sich die, Erfahrungen, die man gemacht hat, nicht wirklich mit dem decken, wovon ein Song handelt, dann wirkt es unglaubwürdig. Und viele neigen dann dazu, zu Mitteln zu greifen, ja, es authentisch wirken zu lassen, die für das geschulte Ohr oder für Leute, die wissen, wovon da scheinbar gesungen wird, als kitschig, ja, oder unwahrhaftig wirken. Also es gibt in allen Sprachen dieser Welt und Musiken Songs, Künstler, Künstlerin, wo ich sage, oh nee, das stimmt doch gar nicht, du weißt doch gar nicht, wovon du redest. Wo auffällig ist beispielsweise, dass andere Leute Songs geschrieben haben und die Person, die das vorträgt, nicht in der Lage ist, das zu verkörpern, weil er oder sie es nicht wissen.
Weil das ja auch so ist, dass wir einen englischen Song, einfach wenn wir ihn 3, 4, 5 Mal gehört haben, so fragmentmäßig mitsingen und dann singen wir Dua Lipa Physical einfach so mit und
ja,
oder würden wahrscheinlich auf Deutsch Lass uns heftig Liebe machen, lass uns Sex haben, nicht singen würden. Das meine ich. Also es ist doch in unserer Muttersprache viel, viel schwerer, dieses, Sie haben vorhin gesagt, ein Liebeslied abzuliefern.
Ja, und über Sexualität zu singen in Deutschland ist natürlich... Sagen wir mal so, die Deutschen sind darin scheinbar nicht so eingeübt, das zu tun oder haben das verlernt. Oder
haben Sie eine Ahnung, warum?
Ja, ich habe verschiedene Ahnungen, warum das so sein könnte. Ich denke, dass eine Auseinandersetzung mit Gefühlen, Empfindungen, die man hat, ist in Deutschland mit Ende des Zweiten Weltkriegs aufgrund der Zeit des Nationalsozialismus schwierig ist, weil für, ich denke, viele Menschen eine Annäherung an ihre Emotionalität und Gefühle damit verbunden ist, ältere Empfindungen, ja, die sich transgenerational in den Familien über ein Schweigen, wie soll ich das sagen, so die so verdrängt wurden oder ne, beiseite geschoben worden sind, dass das Erzählen und Besingen oder ja, von authentischen Gefühlen schnell zu Schuld- und Schamempfindung führt und zu der Erinnerung daran, dass in den Familien über Verbrechen, die von Leuten aus diesem Land begangen worden sind, geschwiegen worden ist, dass genauso über Mitläufertum und Opportunismus geschwiegen worden ist. Und dass alles, was an Gefühle erinnert, sozusagen dieses Schweigen gefährdet und bedroht. Und alles das, was daran erinnert, zumindest als schwierig wahrgenommen wird. Es gibt wenige Künstler in der Bundesrepublik, denen das aus meiner Sicht gelungen ist, authentisch und offen und wahrhaftig über ihre Gefühle zu singen.
Sie tun das auf Deutsch, Sie tun es auf dem aktuellen Album, aber auch auf Englisch. 2, 3 Songs, Gone Girl zum Beispiel, ist mir im Kopf geblieben.
Ja.
You attracted me and filled the room.
With grace.
With grace.
Ja, das tat sie.
das heißt, es ist ein Bild.
Ja, klar.
Und warum hat es dieses Bild nicht auf Deutsch gegeben?
I don't know. ich bin, das ist ganz merkwürdig. Ich bin eines Nachts aufgewacht um 3, 4, nachdem ich am Tag an Songs geschrieben hatte und mir so 2 englische Zeilen eingefallen waren, die ich gar nicht wusste irgendwo hin. Also ne, keine Musik dazu, was soll das denn jetzt? Also ich hatte die trotzdem notiert und wachte in der Nacht auf und ich kam auf den Gedanken, was immer das gewesen ist, setz dich mal hin, schreib das mal zu Ende, was immer das gewesen sein kann. Und innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten am Küchentisch sitzend, mir einen frischen Tee gemacht, war da so ein Text fertig auf Englisch. Und ich hatte nie vorgehabt, auf Englisch zu schreiben.
Und dann war keiner da, der es anständig singen kann. Oder haben Sie gedacht, mache ich es mal selber?
Nee, ich wusste nicht, ob es überhaupt ein Song ist, keine Ahnung. Aber das ist ein anderer Text, der nicht auf dem Album drauf ist. Aber ab da habe ich immer dann, wenn mir englische Zeilen zuflogen, mich sofort hingesetzt und diese Sachen geschrieben. Und es ging immer rasend schnell. Und gleich bei dem nächsten Gone Girl hatte ich Musik dazu und hatte noch die Vorstellung, guck mal, vielleicht wird das ja kein englischer Gedichtband, sondern ein englischsprachiges Country-Album.
Und wie sind Sie ins Zwiegespräch mit sich selbst gegangen, zu sagen, ich bin ein deutscher Künstler, jetzt habe ich hier einen...
Ich bin kein deutscher Künstler.
Mhm.
Insofern habe ich da kein Zwiegespräch. Also mir ist egal, auf welcher Sprache mir die Sachen, die mich beschäftigen, mir zufliegen und die ich ausdrücken kann. Ich war selbst erstaunt, dass es in Englisch war, weil mein Englisch nicht besonders gut ist, aber es hat gereicht.
Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich dieses Album höre, Sie können mich dafür jetzt um dieses Pult hier jagen, das kann man doch also im Fieber auch im Popradio spielen.
Ja, soll man ja auch. Also,
und dann,
wo ist das Problem?
Und dann reihen Sie sich ein. Kritiker sagen, es sei Gefühlsduselei und Schlager. Das finde ich jetzt nicht.
Aber das, ja.
Aber dann würden Sie mit Joris und Andreas Burani zum Beispiel so in einer Reihe stehen. Fühlen Sie sich da wohl?
Ich mache ja jetzt Musik schon seit einer geraumen Zeit und es ging immer darum, ich denke, auf eine Art beides zu haben, sowohl eine gewisse Breitenwirkung als auch eine Präzision und, ja, wie ich eben sagte, Wahrhaftigkeit in der Arbeit, die sich für mich in Deutschland anders darstellt, als das gemeinhin, sagen wir mal, in Formatradio oder Spotify-Playlisten der Fall ist. Aber wie schon John Lennon, denke ich, sagte, mir ist egal, in welchem Briefkasten ich meine Nachrichten reinstecke. Hauptsache, sie kommen an bei den Leuten. So, also das kann ich mir zu eigen machen.
Fast 20 Jahre gab es Blumfeld.
Mhm.
1990 bis 2007. Ich bin Jahrgang 74, in der DDR geboren, groß geworden. Erklären Sie mir, was war Blumfeld?
Eine Band von drei Leuten zu Beginn, die alle das Gefühl hatten, die Musik, die sie gerne hören würden, fand Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eigentlich nicht statt hier. Die auch deswegen eine Band gegründet haben und ich denke ganz außergewöhnliche Musik für die damalige Zeit gemacht haben.
Was haben die drei sich gesagt damals? Was haben sie drei sich gesagt? Was machen wir? Wo wollen wir hin?
Darüber haben wir nicht so gesprochen. Es war einfach schön zu merken, dass man ungefähr, obwohl man aus unterschiedlichen Städten und Regionen kam, einen ähnlichen Background hatte, musikalisch, ne? Durch Punkrock sozialisiert, Entwicklung von Punkrock weiter gedacht und weitergemacht. Und dass man sich trotz unterschiedlicher, ja, Sozialisation und Städten, aus denen wir kamen, auf sowas Musikalisches hat einigen können. Und innerhalb kürzester Zeit, also ich denke, bei der ersten Probe war es gleich schon, haben wir schon eigentlich drei Songs fertig gehabt.
Direkt verstanden.
Ja, es war wirklich sehr, sehr wundervoll und außergewöhnlich. Also, und ja, so sind dann in Folge die Platten entstanden.
Mhm. Großer Erfolg in der Indie-Szene. War das auch die Aufgabe zu sagen, wir machen unabhängige, andere, neue Musik?
Das war keine Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Ich denke, das ist einfach so passiert oder entstanden. Weil, wie gesagt, die Musikalität, die uns irgendwie wichtig war in der Bundesrepublik zu dem Zeitpunkt, nicht stattfand und auftauchte. Eben auch da schon es darum ging, wenn man so will, authentisch von dem zu erzählen und zu singen und Musik zu machen, was einen beschäftigt. Ne? Die Zusammenhänge, die man zwischen dem privaten Leben und politischen Umgebung sieht, das eine Rolle spielen zu lassen in Songs und damit, wenn man so will, ein Publikum zu finden, was es zu dem Zeitpunkt gar nicht gab für diese Art von Musik.
Und
also ich denke, das haben wir
und
mit anderen zusammen erfunden oder gestaltet.
Und womit begründen Sie es, dass Sie dann so erfolgreich waren, wenn Sie sagen, dass es gar kein Publikum erstmal gab dafür?
Einmal, glaube ich, weil es sehr gut war, was wir gemacht haben, und dann, weil die Leute eigentlich ein ähnliches Gefühl hatten wie wir. Also merkten, ah, ja, das ist ja eigentlich das, was uns beschäftigt oder berührt. Oder natürlich auch sicherlich, weil wir musikalisch in Verwandtschaft standen zu englischen oder amerikanischen Bands, die sicherlich von Leuten gehört worden sind. Aber in deutscher Sprache gab es das bis dahin so nicht.
Und was hat es bedeutet, zur sogenannten Hamburger Schule zu gehören? Was hat das für Sie damals bedeutet?
Für mich damals hat es bedeutet, noch lange bevor es diesen Begriff oder andere Begriffe gab, mit denen versucht wurde, das zu beschreiben, was damals nicht nur in Hamburg, sondern generell stattgefunden hat. Also zu dem Zeitpunkt war es für mich wundervoll, weil es ein sehr von großer Freiheit getragener Raum war, in dem man zusammen mit anderen Bands, Kollegen, Kolleginnen, auch aus Berlin, aus Köln, ebenfalls unter dem Radar, wenn sie so wollen, an Sachen hat arbeiten können, ja, wo man sich miteinander in Verbindung sah, auch wenn die Musiken der einzelnen Bands ganz unterschiedlich ausfielen. Aber es fühlte sich an wie ein gemeinsames Projekt, was man sozusagen unabgesprochen, ne, in Kneipen, Clubs und, ja.
Das heißt, die Bands waren gegenseitig sowas wie Mentoren?
Mentoren, ja, weiß ich nicht, was heißt Mentoren?
Ratschlaggeber.
Gar nicht mal, es ging gar nicht um so professionelle, ah, wie stimmst du deine Gitarre? Ich habe benutze die und die Fälle. Darum ging es nicht, sondern in dieser, sagen wir mal so, Brachlandschaft einer Musiksituation zu dem Zeitpunkt, ging es darum, so zu, womit beschäftigst du dich? Ja, was, stehen Sie, normale Gespräche und Talks, durch die man sich verbunden gefühlt hat und nicht alleine in dieser Aufgabe.
Wie, wenn Sie Gefühle besingen und wenn wir jetzt diese Band Blumfeld, diese knapp 20 Jahre mal nehmen, wie heftig war das Gefühl der Trennung damals?
Also für mich war es, hat es was Zwangsläufiges. Das ist mir selber erst, also es war ja im Zuge des Albums Verbotene Früchte. Ein Album, wo die Produktion wundervoll und wahnsinnig leichtgängig und ganz selbstverständlich und toll war. Genauso auch die dann folgende Tour war es eine, wenn man wie auf so einer Welle, ja, wie getragen. Und als ich dann nach Hause kam, stellte ich fest, ach krass, irgendwie fühlte es sich so an, wie als wenn da so ein Kapitel oder ein Buch zu Ende gewesen wäre mit diesem Album. Und als sei es jetzt für mich an der Zeit, sozusagen ein neues, ja, Next Chapter, neues Kapitel aufzuschlagen oder eine neue Tür aufzumachen, mich sozusagen auf meinen eigenen Namen zu bekennen und zu gucken, wie ich da weitermachen kann. Also es war nicht schmerzvoll, sondern von einer Freiheit, ja, getragen, gleichzeitig aber, wo ich merkte, okay, mir fehlen natürlich die anderen auch auf eine Art, ne?
Das haben Sie auch mit einer räumlichen Trennung vollzogen, Sie sind von Hamburg nach Berlin gegangen. Hatten Sie da direkt Anschluss? Haben Sie neue Vertraute, neue Freunde direkt gefunden oder
auch,
waren Sie erstmal,
ja,
so ein bisschen lost?
Nee, lost war ich nicht. Nee, also es gab ja schon aus den Jahren davor viele Verbindungen nach Berlin. Stadt war mir vertraut, Freundeskreis gab es. Aber ja, vor allen Dingen neue Begegnungen, neue Freunde, Freundinnen, die ich getroffen habe. Das war sehr erfüllend, ist wundervoll.
Auch
dafür liebe ich diese Stadt.
Und dann auch eine neue musikalische Inspiration?
Nein. Also eine neue musikalische Inspiration gab es hier aus dieser Stadt für mich so nicht. Dazu, ne, bin ich eigentlich nicht so besonders auf Deutschland oder deutsche Städte fixiert.
Und jetzt Berlin für immer?
I don't know. Also ich für immer, die Ewigkeit ist für immer.
Das sagt der Mann aus NRW.
Ah!
In Bielefeld geboren.
Das ist richtig, aus NRW.
Ja. Wir können das gleich mal besprechen mit dem Musiker Jochen Distelmeier, der unser Gast ist im Deutschlandfunk Kultur. Und wieder hört er ganz genau hin, Jochen Distelmeier. You Showed Me, im Original von den Byrds, hier gecovert von Jacob Dylan und Cat Power für den Film Echo in the Canyon aus dem Jahr 2018. Und da haben Sie gerade, als wir drüber geredet haben, gesagt, ah! Das heißt, Sie wussten es vorher nicht. Sie kannten den Song, aber dieses Cover kannten Sie nicht.
Nee, das Cover kannte ich nicht. Ich hatte Sie erkannt, Cat Power. Ich wusste nicht, dass sie ein Duett mit Jacob Dylan gemacht hat und fand das sehr interessant, ja.
Was muss ein Song haben, dass Sie ihn sich vornehmen, dass Sie diesen Song covern? Weil das haben Sie ja auch schon häufig getan.
Also ich muss ihn spielen können, so dass ich mich nicht anstrengen muss und das Gefühl haben, dass es sowieso schon mein Song ist. Also dass er genau das behandelt, was ich auch hätte ausdrücken wollen oder können.
Und dann soll ja ein Cover auch immer irgendwie anders werden.
Nö, das ist mir vollkommen egal. Ich will den Song nur singen. Ich will das Gefühl haben, dass es mir eingefallen ist.
Können Sie sich noch an das erste Cover erinnern? An den allerersten Song? Gibt es einen?
Smoke on the Water. Ich glaube, wie viele, die angefangen haben, Gitarre zu spielen, versucht haben, sich das selber beizubringen. Ja.
Wissen Sie, wie alt Sie da waren?
Ja, 7 oder 8 oder sowas.
Okay. Und gibt es, ich wollte eigentlich darauf hinaus, gibt es dieses erste Cover, wo die Eltern, die Großmutter, die Nachbarin der Nachbar gesungen haben und sie es nachgesungen haben?
Nein, das gab es nicht. Nein, das gab es so nicht.
Und dabei war man doch im Bielefelder Stadtteil Brake nah beieinander.
Genial, diese Hinleitung, das ist so ausgebufft. Vollprofi, I love it. Genial, eben auch schon. Was war die Frage?
Dabei war man doch da so nah beieinander, wollte ich sagen, weil Sie 67 stimmt, ja. Im Stadtteil Brake in Bielefeld geboren wurden.
Nee, ich wurde woanders geboren, in Gadderbaum in Bielefeld.
Aber da sind Sie groß geworden.
Ich wuchs auf. Ja. Richtig. Ja.
Was war das für eine Kindheit?
Oh, eine tolle Kindheit, also umgeben von Natur, Freiräume, in denen man sich ausprobieren konnte, spielen konnte, Wälder, Äcker, Gärten, alte Fabrikgebäude, in denen man wie auf Abenteuerspielplätzen Sachen machen konnte. Leider dann später als Punkrock-Fan zu lange Fahrradtouren zum nächsten Arbeiterjugendzentrum oder ins Forum Enger, um sich Punkkonzerte anzugucken.
Und dann ohne Licht im Dunkeln nach Hause.
Zum Beispiel. Hey, you know what I'm talking. Exactly. Aber auch schon ohne Licht hin, Alter.
Und Smoke on the Water? Habe ich da gerade gehört, dass Sie da 7 waren?
Ja, möglicherweise ein bisschen älter.
Und hatten Sie die Gitarre da schon in der Hand?
Wie? Also,
haben Sie da schon ein Instrument gespielt zu der Zeit?
Ja, davor, also ich hatte vorher Trompete gelernt und
Trompete? Das geht dann auch nur in Brake, man wohnt nebeneinander, aber es ist dann vielleicht doch ein Stückchen Platz, wenn das Nachbarkind Trompete übt.
Ja, klar, das ging auch, genau. Und das habe ich dann, relativ lange noch betrieben, obwohl es schon recht früh schwierig war, mit einer Trompete in einer Punkrockband zu spielen. Und deswegen habe ich das Instrument dann sehr vernachlässigt.
Wer hat die Lunte zur Musik überhaupt gelegt?
Ich glaube, die gesamte Familie, also im ganzen großen Familienkreis, war Musik eigentlich immer eine sehr wichtige, oder das war allgegenwärtig. Ne? Also das Radio lief. Irgendjemand sang was, Großeltern waren sehr musisch veranlagt. Also das war präsent die ganze Zeit. Und wenn ich von der Schule nach Hause ging, Grundschule oder sowas, und man durch die Landschaft latschte, über Äcker, dann fielen einem Melodien zu, die man gepfiffen hatte oder Songs, die man gehört hatte.
Aber die Melodien der Eltern oder Großeltern waren ja jetzt nicht immer die Melodien, die man selbst toll fand.
Also nee, natürlich nicht. Nee, so, ganz und gar nicht. Hm. Hm. Aber wie gesagt, also ich lebte in der Gegend, wo britische Radiosender BFBS beheimatete war. Das Radio lief, natürlich auch der WDR, aber eben auch BFBS hatte bestimmt einen sehr großen Einfluss auf die Vielfältigkeit auch am musikalischen Interesse.
Wer hat Ihnen musikalisches Feedback gegeben?
Wie Feedback?
Wer hat gesagt?
Kumpels. Also,
Freunde. Das war das die Familie, die gesagt hat, spiel mal, was du gelernt
hast?
Oder?
Nein. Das war eine Sache, die man im Freundeskreis natürlich, man hat bestimmte Sachen gehört, gut gefunden, sich darüber verständigt mit anderen auf eine ganz, ganz kindlich naive Art und dann im Laufe der Jahre halt immer selbstverständlich.
Und wie entwickelte sich auf der kindlichen, naiven Art dann der Wunsch, Berufsmusiker zu werden?
Das wusste ich einfach so mit 11 oder 12. Also ich wusste nicht, dass es ein Beruf ist, was dieser Beruf bedeutet oder mit sich bringt. Aber dass ich das werden wollte, war sehr früh klar für mich. Mhm. Dass ich das bin, war mir sehr früh klar.
Das haben ja viele, dass sie wissen, das bin ich, das möchte ich. Und dann kommen die Eltern und sagen, mach dir nochmal Gedanken drüber.
Ja, das ist, und wenn sie sich dann dagegen entscheiden, das ist nicht so schön. Aber ich hatte das Glück, dass ich diese Entscheidung sowohl so für mich ganz klar getroffen hatte und obwohl meine Eltern mich sicherlich nicht verstanden haben, also haben sie mir diesen Freiraum gelassen und gesagt, okay, check it out.
Mich würde interessieren, ob es jemals diesen Satz gab, lern mal was Anständiges.
Nee, den gab es so nicht. Also ich hatte den Eindruck, dass meine Eltern grundsätzlich davon ausgegangen sind, dass ich schon anständig bin.
Wann kam die Sicherheit, ich kann davon leben?
Anfang der 90er Jahre mit den ersten Blumfeld-Veröffentlichungen. Also, aber das war nie das Kriterium. Also,
das war nie das Kriterium?
Nein, ich kann das auch erst jetzt, ne? Sachen, die ich vorher schon wusste, früher, die ich jetzt genauer formulieren kann, vielleicht seit einigen Jahren. Ich sehe mich als Teil des fahrenden Volks. Das ist das, was ich und mein Berufsstand und meine Kollegen und Kolleginnen sind. Wir sind Teil des fahrenden Volks, einer Traditionslinie, ja, eine lange über die Jahrhunderte zurückliegende Traditionslinie von Leuten, die mit ihren Liedern oder Theaterstücken oder was auch immer, ne, von Stadt zu Stadt fahren und versuchen, ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen und davon singen, was ihnen unterwegs passierte, begegnete.
Der Musiker Jochen Distelmeier in den 90ern und 2000ern mit der Band Blumfeld erfolgreich. Jetzt hat er nach 13 Jahren Pause wieder eigene Musik vorgelegt und ist auf Tour. Jetzt also wieder Bühne. Verlernt man das oder nicht?
Nein, das verlernt man nicht. Jetzt hätte ich fast gesagt, es ist wie Fahrradfahren. Ja. Verlernt man nicht. Nee, es ist wundervoll.
Dann kann man sie also jetzt erleben mit allem, was da drauf ist, auf gefühlte Wahrheiten, dem aktuellen Album. Jochen Distelmeier, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und gute Reise als fahrendes Volk.
Danke sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.